Aber jetzt, wie gesagt, wieder zum Ernst der Lage zurück. Im Übrigen war es so, dass bei der Vortragsauswahl tatsächlich thematisch gar nicht wirklich viel Auswahl da war, denn alle Vorträge, die vorgeschlagen wurden, haben sich immer um diese Thematik dieser neuen elektronischen Medien, eben Whiteboard oder, eigentlich nur Whiteboard, gehandelt. Wir waren sehr froh, dass wir auch mal von der Schülerseite was mitkriegen konnten, was jetzt die Tablets oder iPads betraf. Aber offensichtlich trifft diese Whiteboard-Problematik momentan den Nerv aller damit Beteiligten in den Unterrichten. Also da würde ich sagen, werden auch Sie dann eben Ihre volle Aufmerksamkeit dem nächsten Referenten schenken. Bitte sehr.
Gut, ja. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich musste einen Termin verschieben.
So ist das.
Es war eigentlich vorgesehen, eher im Zusammenhang mit den Kollegen, die wir darüber berichtet haben. Und dann hat mir die Gelegenheit gegeben, das zum Schluss zu machen. Ich laufe mal damit rum, weil ich meinen Studierenden immer sage, sie sollen sich nie davor stellen, wenn man Präsentationen macht. Deswegen gehe ich ein bisschen zur Seite. Die 15 Minuten bieten natürlich relativ wenig Möglichkeiten, intensiv auf solche Forschungsergebnisse, die der Kollege hier von Frankfurt schon vorgestellt hat, auch zum Teil einzugehen. Deswegen habe ich mir überlegt, etwas allgemeiner so etwas zu sagen, nämlich die Frage, was ist eigentlich der Wechsel von der Kreidetafel zum interaktiven Whiteboard? Was sind bildungsökonomische Aspekte? Was sind eigentlich die Aufgaben, die man damit verbindet? Was wissen wir darüber, welche Folgen es hat? Da gibt es englische Untersuchungen. Und der letzte Punkt ist, wohin geht eigentlich die Zukunft damit? Also was müssen wir ändern, damit es auch sinnvoll ist, damit es, was hier auch diskutiert worden ist, gut eingesetzt werden kann. Bildungsökonomisch heißt für mich erstmal zu fragen, wie verbreitet ist das Ganze eigentlich und was kostet es? Das heißt also, die Frage der Innovation, die man damit verbindet und die Investitionen, die auch dazu tun haben. Ein amerikanischer Kollege, Larry Cuban, hat mal 2001 ein Buch geschrieben, Oversold and Underused. Es ging darum, dass Computer viel gekauft werden in Schulen, aber selten genutzt werden. Und die Frage ist, ist es eine gute bildungsökonomische Investition, die man betreibt? Ich habe Ihnen einfach mal, dass man auswahlweise ungefähr weiß, welche Dimensionen das Ganze hat, zwei Charts hier mitgebracht. Das eine ist die Verbreitung von interaktiven Whiteboards in Primary Schools in verschiedenen Ländern. Und da sehen Sie, dass hier in Großbritannien 100% aller Schulen damit ausgestattet sind, sogar fast 90% aller Klassenräume. Dass in Niederlande 60% der Grundschulen sind, die mit interaktiven Whiteboards ausgestattet. Das sind Zahlen, muss man sagen, zwischen 2009 und 2011. Das schwankt sehr stark, nimmt auch sehr stark zu. Aber wir sehen auch, dass zum Beispiel so ein PISA-Gewinner wie Finnland fast gar keine interaktive Whiteboards hat, wo man erst im Moment überrascht ist, weil man denkt, die arbeiten alle mit Computern, mit neuesten digitalen Medien. Das ist in dem Ausmaß nicht der Fall wie in anderen Ländern. Oder Estonia zum Beispiel 20%, Frankreich auch ganz wenig. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das andere, was auch ganz interessant ist, wie viele Whiteboards werden überhaupt verkauft? Ich habe da nur Zahlen jetzt mal von Großbritannien bekommen. Da sehen Sie das hier, das sind also 2005 insgesamt 100.000 Whiteboards installiert worden sind in Großbritannien. Aber die Zahl jetzt fast auf die Hälfte 2011 zurückgegangen ist. Und im ersten Quartal 2012 sogar 28%, noch mal weniger als im Jahr zuvor installiert worden sind. Ungefähr kann man, was das für ein Volumen ist, das sind im Jahr ungefähr 100 Millionen Euro, Entschuldigung, Dollar, die dort investiert werden für die interaktiven Whiteboards. Also in Großbritannien ist das weit verbreitet und vollkommen auch ausgestattet, fast in allen Schulen. Wir haben versucht, in den Bundesländern in Deutschland Zahlen zu bekommen. Das ist ein bisschen schwierig, das liegt an der föderalen Struktur, das liegt daran, wer dafür zuständig ist. Das ist nicht mehr ganz einfach. Ich habe Hessen rausgelassen, weil ich gedacht, Herr König wäre da, der würde noch so einen Kommentar abzugeben, dass die Zahlen falsch sind. Deswegen haben wir das mal rausgenommen. Aber wir sehen mal ganz grob auch als Kontext irgendwo, Bayern 21% aller Schulen. Die Gymnasien sind sehr gut ausgestattet, sondern fast sagen zwei Drittel, das sind Zahlen von Anfang des Jahres. Und immer nach Auskunft der Kultusministerbürokratie, die versucht, eine Übersicht zu bekommen, da fehlen zum Beispiel Privatschulen drin, die nicht mit erhoben worden sind. Sie sehen das in Bayern ganz gut, in Berlin die Hälfte aller allgemeinbildenden Schulen, in Brandenburg sind es ungefähr 150 Schulen, da habe ich keine Zahlen zum Vergleich gehabt. Bremen, ich weiß nicht, ob die Kollegen von Bremen noch da sind, sind es ungefähr 100, wenn man das zusammenzählt. Hamburg gibt an, dass sie eine 100%ige Ausstattung an Schulen haben, nicht an Klassenräumen, an Schulen und an den Schulen so ungefähr zwischen 3 und 9 interaktive Whiteboards vorhanden sind. Rheinland-Pfalz sind es 1.300, davon allein 160 an Grundschulen. Auch hier eine Ausstattungsinitiative, die immer weitergeführt wird. Es gibt das sogenannte 10-Punkte-Programm, in dem ungefähr 400 Schulen ein Projekt machen. Medienkompetenz macht Schulen und die Schulen bekommen alle ein interaktives Whiteboard. Und Thüringen ca. 400. Von den anderen Bundesländern kann man entweder keine Auskunft bekommen oder es wird gesagt, es ist schwierig, eine Übersicht zu bekommen, weil für die Ausstattung der Schulen der Schulträger, der kommunale Träger zuständig ist und dann ist es schwierig, das zusammenzubringen. Aber Sie bekommen mal einen ganz groben Einblick, wie sind überhaupt interaktive Whiteboards verteilt, also Großbritannien 100%, Niederlande ganz gut, Skandinavien, da habe ich keine Zahlen bekommen, aber soweit ich weiß auch sehr gut. In anderen Ländern, Finnland, Frankreich fast gar nicht und in deutschen Bundesländern sehen Sie auch ganz, ganz unterschiedlich, wie das vonstatten geht, aber überall gibt es irgendwelche Initiativen, das auch voranzutreiben. Was sind so die Vorteile, die mit dem interaktiven Whiteboard verbunden sind? Ich habe leider den Vortrag nicht gehört, deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob ich was wiederhole, aber aktive Einbindung der Schülerinnen im Unterricht, er kann zeitgemäßer, abwechslungsreicher gestaltet werden, Tafelbilder können vorbereitet werden, können abgespeichert werden und so weiter. Also diese Vorteile kennen Sie ja vielleicht zum größten Teil. Weiterentwicklung an der nächsten Stunde, dass die Bilder können an die Schüler und Schülerinnen verteilt werden, über einen Server oder per E-Mail, wie man will. Und eine Transparenz bei Modellentwicklung, wenn zum Beispiel Mathematik Sie eine Formel entwickeln, bei der normalen Tafel steht die dann statisch da. Hier kann man zurückspulen, kann nochmal zeigen, die Schüler können zu Hause rekonstruieren. Also sehr viele Vorteile, die damit verbunden sind. Was sind so Forschungsergebnisse? Jetzt komme ich ein bisschen in einen schwierigen Bereich rein, weil, also ich habe mal so recherchiert, wir haben ungefähr weltweit 90 Studien, die empirisch ganz gut ausgestattet sind. Und wenn man die Ergebnisse alle so einzeln referieren würde, wäre das zu viel. Deswegen habe ich mich ein bisschen daran orientiert, was man allgemein feststellen kann. Zu den Studien selbst sind in neuerer Zeit sehr viele Studien aus Asien, aus China, aus Korea und aus Japan, in dem vor allen Dingen das interaktive Whiteboard im Sprachunterricht für Englisch eingesetzt wird. Und dort zeigen die Ergebnisse, dass das für die Veranschaulichung von Kommunikationssituationen, etwa durch Videos, durch die Möglichkeit, Lückentexte zu machen oder das auch öffentlich darzustellen, wie man die bearbeitet, relativ positive Effekte. Man muss auf der anderen Seite wieder gegenüber solchen Studien sehr vorsichtig sein, weil sie meistens experimentell durchgeführt werden. Es gibt ein, zwei Unterrichtsstunden, in denen das gemacht wird. Das wird vorher getestet, danach getestet. Es wird nicht immer eine Kontrollgruppe genommen und so weiter. Aber diese Tendenz scheint insgesamt zu bestehen. Es gibt in Deutschland ganz, ganz wenige Studien, die sich damit beschäftigen. In England ist man da schon, weil es schon länger dort interaktive Whiteboards gibt, dabei. So meines Wissens würde ich mal ganz grob sagen, aber auch, das bitte ich ein bisschen differenzierter, dann ja den zweiten Schritt zu sehen, dass man dadurch große fachliche, bessere Leistung hervorbringen kann. Das haben wir schon bei den ganzen Notebook-Studien gesehen, die Heike Schaubenburg und Gabi Reinmann gemacht haben. Das darf man nicht so erwarten. Also wenn man, ich kann mich noch erinnern, Ende der 90er Jahre, die damalige Bildungsministerin Edeltraud Bullmann hat mal gesagt, jedem Schüler ein Laptop und das Lernen verbessert sich. Und diese Euphorie teilen wir heute überhaupt nicht mehr, denke ich. Es kommt ganz darauf an, wie Sie eben auch schon gesagt haben, didaktische Einbettung ist ganz wichtig. Und in der Hinsicht ist sozusagen die Frage, was erwarten wir eigentlich pädagogisch für die Schüler und Schülerinnen jetzt im Sinne von Leistungsverbesserung nach solchen Studien sehr, sehr schwer zu beantworten. Einzige, was sich so ein bisschen als eine Problematik herausstellt, ist eine Gefahr einer Lehrerzentrierung im Unterricht, dadurch, dass die Lehrperson weiß, wie das funktioniert, dass sie auch den Unterricht sozusagen auf sich lenkt mit dem interaktiven Whiteboard, der durch bestimmte Vorbereitungsmaterialien hier beginnt. Das scheint insgesamt so eine Gefahr zu sein, die man sieht, auch durch einige Studien bestätigt, aber auf der anderen Seite hängt es natürlich auch davon ab, welches pädagogische Konzept oder didaktische Konzept ich überhaupt verwende. Und wir haben ja das bei dem Problem überhaupt bei digitalen Medien oder bei Medieneinsatz, ob es eher ein Anpassungskonzept ist. Das heißt, ich habe eine bestimmte didaktische Struktur für mein Fach, was ich schon immer gemacht habe, und integriere die digitalen Medien entweder in Ersatz zu den analogen Medien oder eine kleine Erweiterung. Aber ich verändere meine Lernumgebung nicht. Oder eher ein Erweiterungskonzept, dass ich sage, ich möchte meine Lernumgebung neu gestalten, möchte dabei Medien nutzen und dann kann ich auch zu anderen pädagogischen Ergebnissen kommen. Und in der Hinsicht ist sozusagen das Medium selbst eher ein Transporteur oder eine Anregung, sich mit diesen neuen Lernumgebungen auseinanderzusetzen, als sozusagen eine Lernverbesserung selbst. Da sollte man einfach von den Medien nicht so viel erwarten, sondern sagen, sie können helfen, aber sie sind nicht sozusagen alleinselig machen für einen bestimmten Unterricht. Was sich insgesamt zeigt, ist auch eine Förderung von Soft Skills, allgemein von Medienkompetenz. Einerseits bei den Lehrer und Lehrerinnen, die es benutzen, andererseits auch bei den Schülern und Schülerinnen, wenn sie eingebunden werden in einen interaktiven Unterricht, in dem das Whiteboard eine zentrale Rolle insgesamt auch spielt. Was sich auch zeigt, wenn man das mal ein bisschen so allgemeiner sieht, dass der Erfolg, was ich eben schon mal sagte, vor allem sich dann einstellt, wenn man von einer präsentationsorientierten Verwendung des interaktiven Whiteboards zu einer Interaktionsorientierung kommt. Also präsentationsorientiert heißt, ich habe zwar ein Whiteboard, ich benutze es aber als Beamer oder als Folienvorlage, aber am Unterricht selbst ändert sich nichts. Dann ändert sich auch insgesamt an dem pädagogischen Nutzen relativ wenig. Wenn ich aber versuche, Schüler und Schülerinnen einzubinden, dass sie zum Beispiel an die Tafel kommen können, Sie haben das, glaube ich, eben mit dem Mindmap oder auch so gezeigt, also sie sich zu beteiligen, dass ich draufschreiben kann, dass ich sie nach vorne hole, dass ich auch Gruppenarbeit mache, wo die Gruppenergebnisse dann präsentiert werden kann. Also wenn man das ansatzweise als interaktionsorientiert bezeichnen kann, ich werde später noch einen anderen Vorschlag machen, dann zeigen sich auch insgesamt positive Nutzen. Das heißt, die Motivation der Schüler und Schülerinnen steigt, sie haben Spaß am Unterricht, sie verstehen bestimmte Dinge besser. Wobei das mit dem Verstehen muss man auch ein bisschen abwägen. Wir hatten gerade in einer Schule in Rüsselsheim, dort ist das neue Gymnasium vollkommen mit interaktiven Whiteboards ausgestattet und die Mathematiklehrerinnen und Lehrer haben folgendes Problem. Sie haben zwar da ein digitales Dreieck, mit dem sie an der Tafel arbeiten können, aber die Schüler und Schülerinnen, die können an die Tafel kommen, können das digitale Dreieck auch hin und her schieben, aber sie verstehen nicht, was sie damit machen. Und sie haben dann festgestellt, wenn sie den Schülern und Schülerinnen ein richtiges Dreieck geben, indem sie an die Tafel knallen können und festhalten können, dass sie auf einmal was verstehen. Das Problem der Schule, und ich finde das ganz auch interessant in der Frage der Schuladministration, als die Schule gebaut worden ist und der Träger gesagt hat, wir statten alle Klassen mit interaktiven Whiteboards aus, wurde der Schule verboten, normale Tafeln, also Whiteboards, hinzustellen. Das heißt also, die hatten bisher nur die Möglichkeit, interaktiv Geodreiecke zu verwenden. Und die Leistung der Schüler ist nachweisbar gesunken. Und als sie dann gesagt haben, wir kaufen einfach mal eine eigene Tafel, was sie eigentlich nicht dürften, haben sie aber trotzdem gemacht, kaufen auch ein richtiges Geodreieck. Und Sie kennen noch diese großen Holzdinger, mit denen man arbeiten kann. Und die Schüler kommen nach vorne und verwenden es. Und auf einmal sind die Klassenarbeiten in Noten auch gestiegen. Also deswegen muss man ein bisschen schauen, bringen bestimmte digitale Medien was zur Veranschaulichung oder verhindern sie möglicherweise was bei 5. oder 6. Klasse im Begreifen einer Sache, weil es virtualisiert ist. Ich denke, das sind interessante Forschungsfragen. Das sind erstmal nur so Eindrücke, Impressionen, die Lehrer vorgebracht haben, die aus ihrer Sicht notwendig waren, aber vielleicht, wenn man das längerfristig verfolgt, kann das was sein. Das Zweite ist, dass Lehrpersonen, die sich an einem interaktiven Whiteboard eingearbeitet haben, dabei bleiben wollen. Das sind fast 80-90%. Das heißt, wer das nutzen kann und den Nutzen auch sieht, möchte nie mehr zu einer alten Kreidetafel oder anderen Blackboard- oder Whiteboard-Tafel zurückgehen. Das scheint auch international so gesichert zu sein. Das hatte ich schon gesagt, also wir finden aber trotzdem vielfach eine Verwendung von interaktiven Whiteboards einfach als normale Präsentationstechnik. Das hängt aber damit zusammen, was eben auch schon gesagt worden ist von den Kollegen aus Hamburg und Bremen, wenn einfach neue Medien in die Schule reinkommen, ohne dass man versucht, Anregungen zu geben oder zu wissen, was kann ich damit machen, dann verhindert man auch entsprechende Möglichkeiten. Wir haben von einer Schule gehört hier in der Umgebung, da kam ein interaktives Whiteboard von der Schulbehörde, wurde gespendet, es wurde in den Ferien angeliefert, der Hausmeister hat es in Empfang genommen, einen Raum reingesteckt und niemand wusste davon. Also das sind häufig so Sachen, die eine sinnvolle Einbettung und Benutzung auch verhindern. Was sind so die Problembereiche, die man sehen kann? Das eine, denke ich, ist die Diversität in der Benutzung von interaktiven Whiteboards. Diversität heißt die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich hatte das ja eben mal ganz grob gesagt mit der interaktionsorientiert werden, präsentationsorientierten Weise, also in diese großen Spannbreite. Je nachdem, welches System verwenden, welche Software Sie auch haben, können Sie sehr, sehr viel damit machen. Ich finde es immer sehr anschaulich, wer den Kollegen Jürgen Schniers, der ein Kunstlehrer ist, und Fortbildung macht, zeigt, wie im Kunstunterricht er ein aktives Whiteboard benutzt. Es ist einfach fantastisch, weil er Bilder auseinandernimmt, zusammensetzt, versteckt und so weiter und damit eine Rekomposition eines Bildes auch zeigt, was man in normalen Tafel oder mit normalen Folien nicht so machen kann. Wer das nutzt, der nutzt das eigentlich optimal. Oder wer nur sagt, ich habe einen guten Beamer, Was jetzt verstärkt aufkommt, ist, dass viele, die ein Whiteboard haben, gerne so ein Auflichtprojektor haben wollen. Das heißt, also sie wollen normal eigentlich wieder Folien drunter legen. Und da gibt es auch zwei Entwicklungen. Also Sie kennen diese Auflichtprojekte, wo man es hinlegen kann, von oben drauf projizieren. Nee, nicht ein Overhead, sondern der projiziert von oben. Also man kann ein Buch hinlegen, kann aus dem Buch was projizieren. Und entweder nimmt man dann auch noch ein Buch oder, wenn man es interaktiv machen will, dass man zum Beispiel eine Arbeit eines Schülers oder einer Schülerin hinlegt, zum Beispiel ein Diktat, und dann offen auch zeigen kann, was muss verbessert werden oder eine Vergleichsarbeit dann legen kann. Also man kann sehr viel damit gestalten. Und das meine ich mit Diversität der Nutzung. Und diese Vielfalt ist ein Problembereich in der Hinsicht, dass einfach die Nutzen, die Potenziale des interaktiven Whiteboards nicht optimal verwendet werden. Das Zweite ist, was ich als ein Problembereich finde, ist, dass vielfach diese interaktiven Whiteboards eher, ich sag mal, so ein Top-Down-Modell sind. Das heißt, die Kultusbürokratie, mal ganz grob gesagt, findet das interessant. Man guckt auf die anderen Länder, Großbritannien hat 100% der Schulen, haben das auch, müssen wir auch haben, möglicherweise, weil dann PISA besser wird, das steht ja manchmal dahinter. Alle Schulen müssen ausgestattet werden. Und dann kommen die Dinger in die Schule rein, ohne dass man die Lehrer und Lehrerin mal fragt, wollt ihr das, könnt ihr das, was macht ihr eigentlich damit? Und das meine ich, diesen Zusammenhang mit so pädagogischen Aspekten fehlt häufig. Ich finde ein interessantes Modell, was vorhin wahrscheinlich die Kollegin Kerstin Meyerberger vorgestellt hat, dass die iPad-Nutzung ein Bottom-up-Modell ist. iPad-Nutzung, die momentan auch so ein Hype ist in Schulen, dass dort sozusagen Lehrer und Lehrerinnen damit arbeiten, haben es privat, finden das ganz interessant. Das iPad kommt auch, wie ich mal sage, der Gestenkommunikation der Schüler und Schülerinnen sehr entgegen. Sie müssen nicht mit der Maus rumfummeln, sondern können mit den Fingern begreifen, was sie machen. Und dort verbreitet sich das auf eine andere Art und Weise. Und dieses interaktive Whiteboard-Modell ist für mich ein Modell, wo man sagt, wo ja auch bestimmte ökonomische Interessen dahinter stehen. 70% der Whiteboards in Großbritannien werden von der Firma Smart verkauft. Sie wissen, ich weiß nicht, ob Herr König das vorgestellt hat, wie es in Hessen hier geschehen ist, dass da auch eine Zusammenarbeit, um es vorsichtig auszudrücken, zwischen Smart und dem Amt für Lehrer gibt. Also die ökonomischen Interessen sind sehr stark. Und da muss man sehen, dass da viele in der Kulturbürokratie sich überzeugen lassen, bringt doch so ein Ding, alles wird besser an Schulen, ist viel toller, ohne zu fragen, ob es pädagogischen Nutzen hat, ob die Lehrer und Lehrerinnen das wollen. Das meine ich mit diesem Punkt. Was sich auch als ein Problembereich einstellt, nämlich, dass in der Lehrerbildung darauf vorbereitet wird. Ich denke, es gibt in fast allen Bundesländern relativ gute Fortbildungsmöglichkeiten mit dem interaktiven Whiteboard. Was aber fehlt, ist, dass in der Lehrerbildung, in der grundständigen Lehrerbildung an den Hochschulen ganz, ganz wenig dafür getan wird. Das liegt zum einen daran, weil Medienaspekte in der Lehrerbildung fast in allen Bundesländern nicht verpflichtend sind. Es gibt nur ganz wenige Bundesländer, wo Medienpädagogik ein Teil der Lehrerinnenausbildung ist. Und wenn es mal so ist, man dann entweder wenig Ressourcen hat oder man müsste sehr viele Möglichkeiten haben, an Workshops oder sonst was den Lehrer und Lehrerinnen zu zeigen, wie arbeite ich mit einem interaktiven Whiteboard. Das zweite Problem ist, dass es im fachdidaktischen Kontext auch in der Lehrerbildung viel zu wenig benutzt wird und dort verwendet wird. Es gibt nur wenige Fachdidaktiken, die Interesse haben, was kann ich eigentlich mit dem interaktiven Whiteboard machen, ihren Lehrerstudenten zu zeigen. Letzter Punkt ist so die Frage der medientechnischen Innovation und der Ausstattungsinitiativen. Das heißt, wenn eine Schule mal ein interaktives Whiteboard angeschafft hat, und die sind ja nicht gerade preiswert, wenn man das mal sieht, so zwischen 2.000, 4.000, 6.000 Euro, je nachdem, wie mobil sie damit umgehen wollen, heißt das, dass man sehr viel Geld festlegt, wo man fragt, nach 2-3 Jahren kommt auf einmal ein neues Modell raus, was machen wir damit, haben wir genügend Geld? Eben wurde ja gesagt, in Bremen gibt es so eine Refinanzierung oder in Hamburg war das gewesen, aber bei den interaktiven Whiteboards ist es doch ein viel höherer Betrag. Und das finde ich ein Problembereich, wie gehen wir insgesamt damit um? Was bringt die Zukunft? Damit will ich auch gleich schließen. Zukunft eher im Sinne erstmal, was ist so technisch möglich? Wo momentan wir eine Veränderung haben, ist die sogenannte Multitouch-Eingabe. Das heißt, was bisher bei den interaktiven Whiteboards konnten immer der Lehrer oder eine Schülerin, ein Schüler dran schreiben. Die Modelle gehen momentan hin, diese Multitouch-Eingabe zu machen. Das heißt, können zwei Schüler und Schülerinnen gemeinsam dran arbeiten oder mehrere. Das ist, denke ich, ein innovativer Punkt, der auch der Interaktionsorientierung näher kommt. Das Zweite sind webbasierte Anwendungen. Also die Frage, brauche ich noch sozusagen eine Tafel, die berührungssensitiv ist, wie bei den interaktiven Whiteboards, sondern es gibt verschiedene Modelle. Es gibt hier in Frankfurt ja die Firma EasyChalk, die webbasierte Anwendung vorstellt. Das heißt, wenn ich einen Beamer habe, in dem Ultraschall, oder Sie kennen auch vielleicht solche kleine Ultraschallempfänger, die man an die Tafel einfach dran klemmt, dann kann ich das webbasiert machen. Das heißt, ich brauche die ganze Software nicht. Ich gehe über das Internet dort rein, habe dort alles zur Verfügung und kann minimale interaktive Elemente auch verwenden. Ist eine viel preiswertere Anwendung, vor allen Dingen im Zusammenhang mit solchen neuen Beamer-Systemen, die an die Wand gemacht werden, die Ultrakurz-Optik haben und die auch einen Ultraschall- oder Infrarotempfänger haben. Das heißt, ich kann die einfach hier an die Wand machen und kann dort auch interaktiv Whiteboard in einer bestimmten Art und Weise benutzen. Nicht so intensiv wie die Software, aber für die meisten Dinge ist das schon mal ein ganz guter Anfang. Das sind Veränderungen, vor allem sind diese Dinge relativ preiswert. Die kriegt man für 700, 800 Euro schon und kann damit relativ gut machen. Und dieses Programm hier oben von EasyChalk, da zahlen Sie, glaube ich, 16 Euro im Jahr an Gebühr, können dann Ihre Programme dort entwickeln, Ihre Präsentation, und können Sie in jeden Unterricht einfach mitnehmen, der online irgendwo vorhanden ist. Das vorletzte ist natürlich LCD-Plasmas, dass man auch von den Beamern wegkommt, sondern Plasmatechniken einführt, die immer größer werden. Das ist noch ziemlich teuer, denke ich, das wird nicht so schnell drum kommen. Ich war vor anderthalb Jahren in China in Schulen gewesen. Dort haben sie fast in jeder Klasse so ein LCD-Bildschirm. Da sind gar keine Beamer, sondern Bildschirme, die riesengroß sind, wo die Lehrerin PowerPoint vorführt. Das war ganz interessant. Ein Schulleiter hat mir gesagt, ein Lehrer, der kein PowerPoint hat, der ist kein guter Lehrer. Also ich meine, das zeigt auch schon so eine extreme Tendenz. Das Letzte, was ich ganz interessant finde und was auch wichtig wäre, die Verbindung mit interaktiven Elementen. Und da finde ich die Nutzung von Tablets oder iPads ganz interessant. Das heißt, es gibt ja entsprechende Programme, wo jeder von seinem Platz aus gebeamt werden kann. Das heißt, entweder die Lehrperson rumlaufen kann mit einem Tablet, kann darauf zeichnen, malen, es wird sofort präsentiert. Oder Programme, das könnten wir jetzt, wenn wir Zeit gehabt hätten, auch vorführen. Sie ein bestimmtes App haben, können was draufschreiben, können das dort anpinnen. Oder eine Person kann bestimmen, welche Präsentation von wem dort präsentiert wird. Und das ist, glaube ich, eine sinnvolle Erweiterung von einer Lehrerzentrierung zu einer Schülerzentrierung, in dem Sinne, dass wirklich die interaktiven Elemente im Unterricht auch genutzt werden und entsprechend die sozusagen Vorbehalte, die häufiger vorkommen gegenüber den interaktiven Whiteboard, es führt nur dazu, dass der Lehrer vorne Technik vorführt und da rumhampelt mit bestimmten Stiften und so weiter, dass man davon wegkommt und wirklich das Pädagogische sieht, nämlich was wir wollen, eine Schülerzentrierung, wo die Schüler an problemorientierten Aufgaben arbeiten und ihr Wissen selbst konstruieren. Und ich denke, in diese Richtung wird die Entwicklung auch insgesamt gehen. Forschungsperspektiven abschließend. Was brauchen wir? Wir brauchen vor allen Dingen Langzeitstudien. Also gegen diese eingangs von mir erwähnten kurzen experimentellen Studien, vor allem Sprachunterricht. Was passiert eigentlich, wenn man das interaktive Whiteboard verwendet? Wie laufen Implementationsprozesse ab? Was sind auch Erfolgsfaktoren? Also wo man dann sagen kann, über längeren Zeitraum sind alle zufrieden. Wir haben fast gar keine qualitativen Studien zum Einfluss des interaktiven Whiteboards auf die soziokulturelle Struktur des Unterrichts, auf Interaktionsstrukturen, auf die Veränderungen in der Schule, der Lehrerschaft insgesamt. Also wir diskutieren momentan in der Kultursoziologie den Begriff der Materialität. Also was bedeutet die alte Tafel, was bedeuten solche virtuelle Tafeln? Ich denke, das sind ganz wichtige Punkte. Dann die Verfolgung der technologischen Entwicklung. Was bedeutet das, wenn ich auf einmal neue Möglichkeiten habe, wie Multitouch-Eingabe für die Veränderung einer didaktischen Struktur in bestimmten Kontext? Und zum Beispiel auch der Einsatz des interaktiven Whiteboards als quasi so ein Vermittlungspunkt, was ich eben mit dem iPad gesagt habe, das Hub für verschiedene Dinge, wo ich das Web einbinden kann, wo der Lehrer mit seinem Tablet, die Schüler mit den Smartphones sich daran präsentieren können, denke ich, was passiert das, was bedeutet das für die Veränderung der Interaktionsstruktur selbst? Gut. Ich hoffe, Ihnen damit einige Perspektiven vorgezeichnet zu haben und will eigentlich die Eingangsfrage, nämlich Verbesserung des Unterrichts oder unnötige Investitionen, so hieß ja der Titel, einfach mit zwei Ja's beantworten, die sich natürlich widersprechen. Der Unterricht wird verbessert, denke ich, wenn er interaktionsorientiert ist, und er wird verbessert vor allen Dingen, wenn die Ausbildung dafür gut und gelungen auch ist. Unnütze Investition, ja, wenn keine Nachhaltigkeit da ist. Also wenn, was kennen wir aus den Sprachlabors der 70er Jahre, wenn was angeschafft wird, verwendet es am Anfang und steht es ungenutzt rum, dann ist es eine unnötige Investition, dann sollte man das Geld lieber woanders ausgeben. Und ja, auch unnütz, wenn keine pädagogische und fachdidaktische Einbettung geschieht. Also wenn ich normalen Unterricht einfach weitermache und diese teure Anschaffung wie eine normale Tafel mit Kreidestift oder sonst was verwende, dann bringt das überhaupt nichts, dann sollte man darauf verzichten. Gut, vielen Dank.
Vielen Dank.